Die Köstersche Fabrik ist ein unscheinbarer Backsteinbau in Neumünster. Wenn man aus Bad Segeberg in die Stadt hineinfährt, sieht man ihn linker Hand. In diesem Fabrikgebäude befindet sich auch das vereinsgetragene Stadttheater. Dahinter gibt es ein großes Einkaufszentrum. Wer an dem Gebäude vorbeikommt, vermutet wohl kaum, dass hier nach dem Zweiten Weltkrieg das größte Gefangenenlager des Landes war. Neumünster lag in der britischen Besatzungszone. Es gab damals eine Militärregierung, die alle Verhaftete, die während des Dritten Reiches in der NSDAP oder einer ihrer Unterorganisationen tätig gewesen sind. Unter den sogenannten automatischen Arrest, den die Briten anwendeten, fielen alle politischen Leiter der NSDAP, Angehörige der SS und Waffen-SS sowie Gestapo-Beamte und Angehörige des Sicherheitsdienstes. Von 1945 bis 1946 waren hier insgesamt 20.000 Männer und 500 Frauen inhaftiert. Unter den Inhaftierten waren auch solche, die schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt wurden. Diese Zahlen stammen aus den Akten des britischen Secret Service, an die es aber nur sehr schwer ist, heranzukommen. Auch das Neumünsteraner Stadtarchiv konnte mir nur wenige Auskünfte geben. Das bedeutete, dass ich selber gezielt recherchieren musste. Dabei fiel ganz schnell auf, dass viele der Quellen braun eingefärbt und nicht verlässlich sind. Da ist zum Beispiel das Buch mit Erinnerungen und Aufzeichnungen von Hans Friedrich Blunk mit dem Titel »Ich kam noch in ein englisches Konzentrationslager«. Blunk war selbst interniert und kann daher die inneren Abläufe und Lebensverhältnisse im First Civilian Internment Camp Neumünster-Gardeland beschreiben. Allerdings leidet seine Arbeit darunter, dass er keine Einordnung in die damaligen Verhältnisse vornimmt, vor allem in die 1945 beginnende Entnazifizierung, so wie er auch den eigentlichen Grund für die Einrichtung des Lagers, also die Gewaltherrschaft des Dritten Reiches und die Notwendigkeit ihrer juristischen Aufarbeitung außer Acht lässt. Eine selbstkritische Reflexion der eigenen Rolle während des Dritten Reiches unterbleibt. Stattdessen verweist er auf die scheinbar verständnislose Haltung der Briten. Blunk war ein rückwärtsgewandter, deutschtümelnder, völkischer Künstler, der von Goebbels im Herbst 1933 zum ersten Präsidenten der Reichsschriftstumskammer berufen wurde. Die Forschung rechnet Blunk dem völkisch-nationalkonservativen Lager zu. Er war ein Kollaborateur der Nationalsozialisten und es klingt in seinen Texten ein kultureller und selektiver Antisemitismus an. Dieser war in der Weimarer Zeit häufig zu finden. In seinen Büchern und Schriften glorifizierte Blunk eine auf unvergängliche Werte, Tradition und Kleinbauerntum gründende Blut- und Bodenideologie. Eine weitere Quelle ist die Stadtchronik Neumünster von Karl Barlach, die fast die gesamte Nazizeit umfasst. Auch Barlach war Mitglied einer rechten Partei, der Nationalen Aufbaufront. Er berichtet in seiner Chronik, dass die Stimmung der Gefangenen eine gute ist. Nach Hitlers Selbstmord war Schleswig-Holstein zum Rückzugsgebiet für viele Nazis geworden. Sie tauchten hier ab, besorgten sich neue Pässe und eine scheinbar einwandfreie Vergangenheit. Die Briten sorgten dafür, dass 700.000 Angehörige der Wehrmacht nicht mehr aus unserem Bundesland ausreisen konnten. Das war eine unglaubliche Masse an möglichen Häftlingen. Deshalb war es der Militärführung in London wichtig, ein Gelände zu finden, das durch Größe und Art geeignet ist, als Lager zu dienen. Sie fanden es in der Lederfabrik Emil Köster. Die Köstersche Fabrik war noch vor dem Krieg abgebrannt und musste wieder aufgebaut werden. Wie in den meisten deutschen Fabriken lief auch hier inzwischen Rüstungsproduktion. Bis Anfang der 20er Jahre hatte Emil Köster noch ein zweites Werk in der Wrangelstraße, die in Neumünster direkt an den Bahngleisen liegt und die jeder schon mal gesehen hat, der mit dem Zug von Hamburg in die Stadt rollt. Die jüdischen Hauptaktionäre dieses Werkes, Adler und Oppenheimer, wurden noch vor dem Krieg enteignet. Glück im Unglück, tatsächlich konnte der Betriebsleiter der Wrangelstraße vielen jüdischen Werksarbeitern und Werksarbeiterinnen die Flucht nach England ermöglichen. Das gesamte Areal des Lederwerks am Hart war so groß wie 12 Fußballfelder. Da man hier empfindliches Leder hergestellt hatte, waren 2/3 dieser Fläche auch noch bestens überdacht. Die Briten trennten die einzelnen Blöcke durch Sicherheitsdraht ab. Im Sicherheitsblock saßen beispielsweise Leute, die notgelandete englische Piloten oder Zwangsarbeiter erschossen hatten. Im A-Block wurden Verhöre durchgeführt, oft durch ausländische Kommissionen. Eine Auslieferung war in vielen Fällen das Todesurteil für diese Nazis. Augenzeugen haben mir berichtet, dass der hohe Sicherheitszaun um das Lager von innen mit Tarndecken verhängt gewesen ist, damit man von außen nicht hineinblicken konnte. Aber immer wieder sind einige entkommen und haben sich damit dem Zugriff entzogen. Es wird berichtet, dass die Bevölkerung bei diesen Ausbruchsversuchen eine große Rolle spielte, zum Beispiel durch Zustecken von geheimen Botschaften. Nach knapp 2 Jahren wird das Internierungslager Gardeland geschlossen. Alle Insassen werden in andere Lager verlegt, zum Beispiel nach Neuengamme bei Hamburg oder nach Paderborn. Ein paar Jahre später sagt die Stadtverwaltung, dass die sogenannte Entnazifizierung abgeschlossen wäre, was so viel heißt wie Belastete und Hauptschuldige wurden nicht gefunden oder wollten nicht gefunden werden. Weder die Internierung in Gardeland noch das Entnazifizierungsgesetz brachten die erhoffte Wirkung, das wirkliche Aufräumen mit den alten Nazis. Und was wurde aus dem Namen Köster? Er ist heute durchaus noch ein Begriff, zumindest bei den älteren Neumünsteranerinnen und Neumünsteranern. Es gibt die Villa Köster, die Emil-Köster-Straße und auch die Heinz-Köster-Straße. Die Tuchfabrikanten hatten in Neumünster viel Einfluss. So viel Einfluss, dass der Tuchfabrikant Bruno Köster 1945 für kurze Zeit Oberbürgermeister der Stadt wurde und Walter Bartram, der Sohn des Tuchfabrikanten Theodor Bartram, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Bartram, Ex-Wehrwirtschaftsführer in der NS-Zeit, fuhr eine aggressive CDU-Politik gegen die Entnazifizierung. Im Frühjahr 1951 vertrat Bartram gegenüber einer US-amerikanischen Zeitung die Auffassung, die Zugehörigkeit zur NSDAP sei Ausdruck von Vaterlandsliebe gewesen und ihre Angehörigen demzufolge patriotische Elemente. Bartram war auch der Meinung, es wäre von Vorteil, von Nazis regiert zu werden, weil die doch wüssten, wie der Hase läuft. Bartram besetzte sein Kabinett natürlich mit Ex-Nazis, bis auf den Innenminister Pagel. Die Renazifizierung war in vollem Gange. Am H224 in Neumünster ist von all dem heute nichts mehr spürbar. Wenn man sich das Porträt vom Pfeife rauchenden Emil Köster anschaut, bekommt man eine Ahnung von der Zeit. Mehr aber auch nicht.